Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DD Talk, dem Wrestling-Podcast. Es ist ja um uns ein bisschen still geworden, aber ich glaube, unsere drei Fans können das verkraften. Hier nun also erstmal der Abschluss unserer Reihe WWE und Konkurrenz. Mittlerweile nicht mehr ganz so unglaublich aktuell, denn mittlerweile hat sich AEW schon etablieren können als ein tatsächlicher Konkurrent. Darüber allerdings werden wir wohl in baldiger Zukunft nochmal zu sprechen kommen. Wir würden uns gerne bei all unseren Hörern entschuldigen, dass wir so eine lange Pause gemacht haben zwischen den Uploads. Das hat vor allen Dingen private Gründe. Wir sind bald wieder für euch da. Spätestens nächstes Jahr gibt es wieder topaktuellen Content für euch von uns. Bis dahin genießt unsere wahrscheinlich vorerst letzte Folge aus diesem Jahr. Dicken Dank fürs Zuhören und bis dann.
WCW war nun also geschlagen und im Jahr 2001 schien alles so, als würde sich die WWE nicht mal ansatzweise nach einem Verfolger im Rückspiegel umsehen müssen. Sie musste das dann auch tatsächlich nicht, aber das soll nicht heißen, dass es nie mögliche Verfolger gegeben hätte. Die Geschichte vom Anfang von Total Nonstop Action Wrestling beginnt der Legende nach auf einem Angelausflug von drei Männern. Bob Ryder, einem Wrestling-Journalismus-tätiger Mann, Jerry Jarrett, Promoter-Legende aus den Territory-Zeiten und ehemaliger Besitzer der Promotion USWA, sowie dessen Sohn Jeff Jarrett, ein ehemaliger WCW-Topstar und World Champion, der nach dem Aufkauf von WCW nicht von der WWF übernommen wurde. Es war die Zeit nach dem Sturm, der den Kollaps von ECW und WCW verursacht hatte und die WWF zum alleinigen Marktmonopol gemacht hatte. Die drei Männer im Boot überlegten sich, was das wohl für Auswirkungen habe, wenn nur eine Promotion die volle Kontrolle über den Wrestlingmarkt habe, und kamen zu dem Schluss, dass es dem Business so definitiv nicht gut tun könnte. Man entschloss sich zur Gründung einer Alternative. Jerry Jarrett war schließlich erfahrener Promoter, sein Sohn Jeff ein altbekannter Topstar aus der WCW mit vielen Kontakten zu anderen Kandidaten mit Namen, welche die WWF nicht als Teil ihres Rosters verpflichtet hatte. Um den Start dieser neuen Promotion so schnell wie möglich zu gewährleisten, entschloss man sich zudem, zunächst auf einen TV-Deal zu verzichten und stattdessen eine Company zu gründen, die sich einzig auf Pay-Per-View erwerben ließ, um ein exklusiveres Produkt mit mehr Ecken und Kanten zu vermitteln, als es die WWF war. Ausgestattet mit finanziellem Backing schnappte man sich noch Vince Russo, den Namen haben wir schon gehört, als kreativen Berater und Booking-Chef, welcher dann auch den Namen Total Nonstop Action Wrestling vorschlug, für den man sich letztlich entschied. Russo, das wird vielleicht in diesem Review nicht ganz deutlich, war nicht durchgehend kreativer Chef und Berater, man trennte sich mehrfach von ihm, aber im Endeffekt war er es, der als kreativer Kopf Total Nonstop Action Wrestling prägte. TNA war zunächst noch Teil der National Wrestling Alliance, der NWA, und wurde auch NWA TNA genannt. Am 19. Juni 2002 feierte man Showpremiere. Als Ausstrahlungsort diente das Nashville Asylum in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, wohin man in den nächsten Jahren noch häufig zurückkehren sollte. Es wurde daher auch das TNA Asylum genannt. Die wöchentlichen Pay-Per-Views waren als Konzept eher mäßig erfolgreich und TNA ging trotz beachtlicher Innenringqualität schnell das Geld aus. Auch über die früheren Shows kann man sagen, dass der Vince Russo-Faktor von absolutem Nonsens-Booking bereits früh zu spüren war. Es wurde erkennbar, was über Jahre hinweg ein Wiedererkennungsmerkmal TNAs sein sollte. Ließ man das Geschehen im Ring einfach laufen, zeigte das vorhandene Talent immenses Potenzial, trat man jedoch aus den Matches heraus, waren Storylines und Angles absoluter Bullshit und Trash, der jeglicher Logik entbehrte und sensationsgeil eine irrationale Wendung nach der anderen hinlegte. Es gab übrigens bei TNA mal ein Tag-Team mit Namen The Johnsons, das waren zwei Wrestling-Penisse. Auch da schlägt sich der Humor Vince Russos wieder nieder. Es gab noch so ein schlechtes Wortspiel, an das ich mich jetzt spontan nicht mehr erinnere. Ich glaube, es hieß Sex, das Stable, genau. Es hieß Sex, S.E.X. abgekürzt für Sports Entertainment Extremists. TNAs Ruf war daher auch in frühen Tagen schon weniger edgy als vielmehr leicht trashig. Aber mit Wrestlerinnen und Wrestlern, die man bei der WWF schon länger nicht mehr gesehen hatte, sowie einigen aufregenden Newcomern war es eben doch irgendwie interessant. Das sorgte für einigen Fanzulauf. Übrigens seit der ersten Show dabei ein gewisser AJ Styles. Kurz bevor das Geld dann endgültig ausging, gelang es aber doch noch, die Company Panda Energy als finanzielle Backer zu gewinnen. Das hatte den Hintergrund, dass Jeff Jarrett auf Dixie Carter traf, mit deren PR-Firma er zusammengearbeitet hatte. Dixie Carter ist die Tochter von Bob Carter, der wiederum Besitzer der Firma Panda Energy ist und Jeff Jarrett überzeugt, Dixie Carter, ihren Papa zu überzeugen, doch mal bitte in TNA zu investieren. So hat er das über zwei Ecken also hinbekommen. Hätte das nicht geklappt, dann wäre man 2002 bereits pleite gewesen. Trotzdem hangelte man sich bis 2004 zwischen wöchentlichen Pay-Per-Views und ersten TV-Show-Experimenten mit Highlights aus diesen Pay-Per-Views irgendwie am Rande des Abgrunds entlang, ehe 2004 dann mit TNA Impact endlich eine langfristige TV-Show ins Leben gerufen wurde, die zunächst auf Fox Sports lief. Ab 2007 dachte sich die WWE, es wäre doch eine gute Idee, von Spike TV, mit dem man sich so ein bisschen in den Haaren lag, auf das USA Network zu wechseln. Und das tat man dann auch, wo sie dann jahrelang, über 10 Jahre lang Raw ausstrahlten, später auch SmackDown. Und dadurch entstand im TV-Programm von Spike TV eine Lücke für Wrestling. Und diese Lücke konnte TNA Impact dann einnehmen und ab 2007 wurde man also auf dem wesentlich größeren, auf dem wesentlich publikumsnäheren Sender Spike TV, der in wesentlich mehr Haushalten empfangbar ist, ausgestrahlt. Auch die Pay-Per-Views wurden somit im wöchentlichen Format eingestellt und auf ganz normal einmal im Monat verlegt, wie es auch die WWE tat und immer noch tut. Man wechselte zudem den Ausstrahlungsort und sendete fortan aus den Soundstage 21 Studios in Orlando, Florida. Sehr vergleichbar mit den Studios der Full Sail University, die heute von NXT genutzt werden. Zwischen 2004 und 2010 gelang es TNA, immer mehr ehemalige WWE-Stars abzuwerben. Jeff Hardy, Scott Steiner, Kevin Nash, Scott Hall, Sting, Mr. Anderson, der ehemalige Mr. Kennedy, Christian, Kurt Angle. Große Namen konnten verpflichtet werden, die immer für kurzfristiges Aufsehen sorgten, ehe sie dann aber im chaotischen TV-Produkt TNAs versanken. Dieses trug nämlich immer noch deutlich die Handschrift Vince Russos. Das sogenannte Cutting-Edge-TV, was er immer vermarkten wollte als seine Erfindung, sah so aus, dass weiterhin die Meinung vorherrschte, im Creative-Team reines Wrestling würde als Draw nicht ausreichen und deshalb müssen spektakuläre Angles her, um Mainstream-Aufmerksamkeit zu ziehen. Wie schon immer der Fall, wurde dabei jedoch nicht verstanden, dass im merkwürdigen Mischmasch aus Seifenoper und Wrestling im Falle von Vince Russo niemand auf seine Kosten kam. Der Wrestling-Fan bekam ein oftmals von Outside-Interference verseuchtes Match zu sehen, was nach 3 Minuten ohne Finish endete und in eine wilde Schlägerei ausuferte, die dann backstage versackte und in der nächsten Show mit langatmigen Promosegmenten wieder aufgegriffen wurde, bei denen schon wieder niemand verstand, was eigentlich passiert war. Und wahrscheinlich sprach das auch den Fan der Seifenoper nicht an, denn da war ja immer noch dieses störende Produkt des Wrestlings zwischendurch, was eben aus einer Wrestling-Show nicht ganz herauszubekommen war. Schlussendlich wurde TNA vor allem zur Resteverwertungsstation der WWE und unterschied sich im Produkt entgegen der ursprünglichen Absicht, sich eben zu unterscheiden und eine Alternative zu bieten, immer weniger vom großen Rivalen. Nur dass die Stories, die Storylines, regelmäßiger, absoluter Bullshit waren. Ein weiterer Kultfaktor an TNA waren die schwachsinnigen Stipulationen, die ähnlich wie im späten WCW an Nonsens nicht zu überbieten waren. Ein Beispiel. Bei der Reverse Battle Royale startete man nicht im, sondern außerhalb des Rings mit dutzenden Wrestlern, die sich darum prügelten, am schnellsten in den Ring zu kommen. Warum sie sich überhaupt prügelten und nicht einfach alle gleichzeitig in den Ring zu springen versuchten, tja, da stößt rationales Denken bereits an seine Grenzen. War man dann im Ring angekommen, ging es für die 10 schnellsten Wrestler in einer normalen Battle Royale weiter. Jetzt musste man die Leute aus dem Ring schmeißen, wie es auch sonst bei Battle Royales der Fall war. Waren dann die letzten beiden Wrestler übrig, mussten diese wiederum in einem stinknormalen Match gegeneinander antreten und gewannen durch Pinfall oder Submission. Warum und alles in der Welt das Ganze drumherum nun überhaupt nötig gewesen war, das bleibt ein Rätsel. Im Endeffekt machte also nie groß Sinn, was man im TV an Storylines geboten bekam. Doch das Wrestling war streckenweise wirklich trotzdem sehr gut, insbesondere das in der X-Division. Dies war eine Art Openweight-Division, bei der Wrestler aller Gewichtsklassen von Super Heavyweight bis Cruiserweight in sehr spotlastigen High-Flying-Matches gegeneinander antraten. Dies bildete oftmals ein Highlight in den Shows, weil es vom schwachsinnigen Storyline-Modus befreit war und einfach spektakuläre Action bot, bei der selbst die WWE mitunter nicht mithalten konnte. Als Beispiel hierfür kann ich nur nochmals das Triple Threat Match zwischen Christopher Daniels, Samoa Joe und AJ Styles anbringen, was wir ja bereits in unserer Folge 5 Matches zum Fanwerden, zum Wrestling-Fanwerden, zum Einsteigen ins Wrestling genannt hatten, was ich genannt hatte. Die Wrestler-TNAs schafften es also meist trotz schwachsinnigen Bookings dennoch eine unterhaltsame Show im Ring zu bieten, was ihr Segen und Fluch gleichermaßen sein sollte, denn tatsächlich steigerten sich TNAs Einschaltquoten immer weiter über die Jahre. Mit Kurt Angle und Samoa Joe im Main Event erlangte Lockdown 2008 55.000 beachtliche Pay-Per-View-Buys und auch im Fernsehen knackte man regelmäßig die Millionengrenze, später sogar die 2-Millionen-Grenze. Das schafft auch heute die WWE nur gerade so. Der eben erwähnte Samoa Joe ist beispielhaft für eine Karriere in TNA, die trotz grandiosen Leistungen zugunsten des Pushes alternder WWE-Acts und Stars nie vollends belohnt wurde. Wie viele seiner Generation in TNA kam er ursprünglich von den kleinen Independent-Promotionen und vor allem von der kleinen Wrestling-Puristen-Promotion Ring of Honor, deren erste Generation an World Champions und Top-Talenten im Endeffekt seit 2010 die Grundlage für jegliches gutes Wrestling in der heutigen WWE bietet. Das sind dann nämlich ehemalige Namen so dabei wie Universal Champion Seth Rollins oder Daniel Bryan oder CM Punk oder, auch wenn er nur Kommentator ist, früher war er ein krasser Wrestler, Nigel McGuinness, Cesaro, Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und eben auch Samoa Joe. Mittlerweile ja selbst bei der WWE angelangt und durchaus auch in einer prominenteren Rolle dort vertreten. Bei TNA war Joe neben AJ Styles eines der Homegrown Talent Aushängeschilder, war auch World Champion, aber wurde zugunsten des Erfolges von ehemaligen WWE-Lern, wie gesagt, oft zurückgestellt, sodass er spätestens ab 2009 eigentlich kein ernstzunehmender Contender in den Augen der Fans mehr war. Wer zu oft verliert? Tja, an den glauben die Fans irgendwann nicht mehr, so ist es eben. AJ Styles, einer der besten Wrestler seiner Zeit, war auch bis heute, dem erging es ähnlich, nur dass er, im Gegensatz zu Samoa Joe, sich immer wieder aus diesen tiefen Tiefs hochkämpfen konnte und sein Push somit wellenförmig verlief. Mal war er ganz oben, dann wieder in der Bedeutungslosigkeit, aber er wurde eben auch aus dieser wieder herausgepusht. Der Vorzug von alternden Namen vor jungen Talenten deutete sich nach dem Fall WCWs also auch hier wieder als dauerhaftes Problem an. 2010 erreichte der Hype um TNA trotz aller Widrigkeiten seinen Höhepunkt. Niemand Geringeres als Hulk Hogan und Eric Bischoff kündigten sich an, für Veränderungen in der Wrestling-Welt zu sorgen. TNA erreichte in dieser Zeit mit seinen besten Einschaltquoten ungeahnte Höhen. Auch Jeff Hardy kehrte zeitgleich nach seiner dritten WWE-Entlassung zu TNA zurück. Mr. Kennedy bzw. Mr. Anderson debütierte. Dann auch noch Hulk Hogan, Eric Bischoff und später sogar Ric Flair. Die Promotion schien von Namen zu platzen. Im März 2010 versuchte man dann das, was auch heute wieder vor den Toren steht. Ein Wrestling-Krieg bahnte sich an, denn man konnte Spike TV dazu überzeugen, TNA Impact, die TV-Show, auf den Montagabend zu verlegen. Eine Neuauflage der Monday Night Wars sollte geboren werden. Doch dazu kam es kaum. Nachdem zunächst die Quoten halbwegs aufrechterhalten werden konnten, stank man dann doch gewaltig gegen den Konkurrenten aus Connecticut, die WWE, ab. Obwohl die sich gar nicht einmal bemühten, das Produkt aufzuwerten. TNA blamierte sich während dieser Zeit nämlich ausreichend selber, die Ratings sackten katastrophal ab und man einigte sich nach einigen Monaten darauf, die Show doch wieder zurück auf den Mittwoch war es, glaube ich, zu verlegen. Zunächst hatte man noch gedacht, dass Bischoff und Hogan durch ihre Zusammenarbeit mit Vince Russo selbigem in kreativer Hinsicht als Filter dienen und somit das Produkt aufwerten könnten. Doch das Gegenteil war der Fall und das Team brachte sich gegenseitig von kreativer Talfahrt zu kreativer Talfahrt. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte man im ach so prestigeträchtigen März des Jahres 2010, wo die montäglichen Shows an Schwachsinnigkeit kaum noch zu überbieten waren. Schlimmer wurde die Situation dann mit Schaffung des Ultra-Stables Immortal, das ganz subtil an ein ehemaliges Stable der WCW erinnern könnte, wo an welches nur, angeführt von Hogan und Bischoff mit quasi allen Heels des Rosters. Zeitgleich existierte aber immer noch das Heel-Stable Fortune, angeführt von Ric Flair. Wer also zu keinem von beiden dazugehörte, wurde direkt verjobbt und zum Geek der Show. Alte Spuren des WCW-Bookings machte sich bemerkbar, aber es kam noch dazu, dass Top-Heel und World Champion des Stables Immortal niemand anderes als Jeff Hardy war. Jemand, der als Heel völlig ungeeignet war und den die Fans in dieser Rolle auch nicht sehen wollten und der noch dazu mit immensen Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Sichtbar wurde dies beim Pay-Per-View Victory Road 2011, als Hardy gegen Sting im Main Event so druff war, dass Sting sich zum Shoot entschloss und ihn nach seinem Finisher so fest auf die Matte presste, dass der Referee trotz Kickout-Versuch den Pinfall zählte und das Match nach einer knappen Minute beendet war. Letztlich konnte man das Booking-Desaster dadurch etwas auflösen, dass das zweite Heel-Stable Fortune komplett face-turnte und gegen Immortal fädete. Hier entstanden erneut einige wirklich sehenswerte Matches, aber die TV-Shows waren weiterhin zu 90% engellastiger Schrott. Über die Jahre hinweg wiederholte sich das Muster, einige Talente schienen vielversprechend, doch man gab gegen Ende ihres Pushes doch wieder an etablierte Namen ab und zog nicht durch. Ein Beispiel hierfür ist Austin Aries, der im Jahr 2012 frischen Wind in TNA brachte, als regierender X-Division-Champion die World Championship gewann, somit doppelter Titelträger war, und von den Fans gefeiert wurde, denn er war sowohl im Ring wie auch am Mic ein absoluter Leistungsträger. Doch Jeff Hardy kündigte seine nun angeblich drogenfreie Rückkehr in den Ring an und somit fiel Aries erste Regentschaft genau diesem Rückkehrer bei Bound for Glory 2012, dem WrestleMania-Äquivalent TNAs, zum Opfer. Und Jeff Hardy gewann in einem semi-emotionalen Match den World Title zurück. Hiernach versank aber auch Hardys Regentschaft in einem aufkommenden Schwachsinn-Stable, Déjà-vu, namens Aces and Aids, eine Biker-Gang, deren Mitglieder sich Stück für Stück als bekannte Roster-Member enthüllten. Problem war, die Roster-Member waren eigentlich nur sehr mäßige Mid-Kader, die in der Folge nach ihrer Demaskierung auch eigentlich einen Großteil der Matches verloren. Ja, und somit hatten weder Aries noch Hardy Profit aus der Fehde schlagen können und selbst die Stable-Storyline mit Bully Ray als unterhaltsamen Top-Heel, der einzige, der da wirklich was konnte, verlief letztendlich im Sande, da Stable-Bezwinger AJ Styles seinen gewonnenen World-Title direkt wieder seinerseits an den nächsten Heel, den wenig charismatischen Magnus, abgeben musste, heute bekannt unter dem Namen Nick Aldis. Nach und nach verschwanden auch die großen Namen aus TNA. Erst nahm Ric Flair, dann Eric Bischoff und letztlich auch Hulk Hogan seinen Hut, Versöhnungsangebote aus der WWE lockten und TNAs Rating befanden sich nach Jahren der Booking-Misswirtschaft endlich im Tiefflug. 2005 flog man vom Heimsender Spike TV und hangelt sich seitdem bis heute von einer obskuren TV-Station zur nächsten. Auch das Talent wanderte mehr und mehr ab. Ring of Honor, einstmals eine Art Feeder an Talent für TNA, Entwicklungsliga sozusagen, schluckte viele Namen, die sich dort und bei Partnerpromotion New Japan Pro Wrestling besser beweisen konnten. Und letztlich zog sich sogar finanzieller Förderer Panda Energy aus dem TNA-Business zurück, womit es auch an Geld fehlte. Schließlich übernahm er Smashing Pumpkins-Sänger und Pro-Wrestling-Fan Billy Corgan die Promotion. Dann verkaufte auch er jedoch wieder weiter an Anthem Incorporated, eine Sports- and Media-Entertainment-Gruppe. Inzwischen ist Pursuit, die TV-Station TNAs, so schlecht empfangbar, dass man simultan über Twitch-TV ausstrahlt, um mehr Menschen zu erreichen. Die Ratings belaufen sich wohl auf ungefähr 12.000 Zuschauer pro Episode. Bitter, wenn man bedenkt, dass man mal 2 Millionen Menschen erreichen konnte. Das Tragische, das Produkt ist inzwischen wirklich sehr anständig. Vince Russo ist nicht mehr da und damit haben sich tatsächlich Prozesse eingeleitet, die heutzutage zu relativ ansehnlichem Booking führen. World Champion ist Brian Cage, ein sehr guter Wrestler und der wohl aufgepumpteste Highflyer aller Zeiten. World Champion ist Brian Cage, ein sehr guter Wrestler und der wohl aufgepumpteste Highflyer aller Zeiten. Taya Valkyrie, die Knockouts-Championess, ist eine der besten amerikanischen Wrestlerinnen und Tessa Blanchard, die man ebenfalls unter Vertrag hat, ist vielleicht sogar die beste amerikanische Wrestlerin ihrer Zeit, inklusive Namen wie Charlotte Flair. Und sie ist bei TNA fest unter Vertrag. Das ist ein Name. Es gibt wirklich tolle Talente dort zu sehen und da Vince Russo, wie gesagt, keine Verbindung mehr zum TNA-Booking hat, kann man sich die Shows inzwischen wirklich gut angucken. Interessenten sei an dieser Stelle der Weg zu YouTube-Highlight-Clips angeraten. Was muss man TNA dennoch nun, wo sie in der Bedeutungslosigkeit versinken, zugutehalten? Zum einen natürlich die Namen, denen sie durch ihre TV-Shows die erste große Chance auf nationaler Ebene gegeben haben. Dies gilt vor allem für AJ Styles und Samoa Joe, die ich als die einzigen ihrer Zunft zugestehen würde, heute noch Stars zu sein. Jedoch muss man auch hier sagen, dass gerade AJ Styles sich eher in Japan einen Namen gemacht hat und seine Seriosität als Leader des Bullet Club Stables zurückgewann, weniger durch TNA. Ebenfalls auch anrechnen muss man TNA jedoch, was bisher noch keinen Platz in meinem Recap fand, die Positionierung des Frauen-Wrestlings im TNA-Programm. Denn die sogenannte Knockouts-Frauendivision erhielt oft wesentlich mehr Zeit im Fernsehen als die Bra-and-Panties-Diva-Generation der WWE und die wrestelten auch einfach wesentlich besser, beziehungsweise wurden auch als Wrestlerinnen Stück weit ernster genommen. Pionierinnen wie, Pionierinnen, Awesome Kong als Frauen-Powerhouse, das Stable The Beautiful People als Mega-Heels oder Victoria als grundsolide Wrestlerin durften hier regelmäßig zeigen, was sie konnten und wurden zeitweise sogar zum stärksten Ratings-Draw der Show. Auch das schaffte die WWE erst Jahre später. Ansonsten bietet TNA vor allem ein gutes, sehr anschauliches Beispiel dafür, was es heißt, seinen Talenten Steine in den Weg zu legen und kein Vertrauen in deren langfristigen Erfolg zu haben, sodass lieber auf alte Namen zurückgegriffen wird. Eine alte Leier im Wrestling, aber vielleicht schafft es ja eine neue Promotion jetzt, diesen Kreislauf zu brechen.
So, moin moin, hallo und herzlich willkommen zu DD Talk, dem Wrestling-Podcast. Heute beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit der Frage, warum die WWE jetzt so ist, wie sie nun mal ist. Also, warum ist die WWE jetzt so, ja, so WWE-ig? Und wer ist eigentlich AEW? Na, wir gucken uns erstmal an und wagen eine leichte Prognose. Also, die WWE hat nach dem vollzogenen Umzug von NXT zum USA Network in der Woche 7 Stunden Live-Wrestling zu bieten. 7 Stunden, verteilt auf 3 Shows. Raw mit 3, SmackDown und NXT mit jeweils 2 Stunden. Bei 7 Stunden Wrestling in der Woche muss doch irgendwas dabei sein. Und die WWE hat heutzutage ein großes Maß an Talent vorzuweisen. Seien es Seth Rollins, Sami Zayn, Kevin Owens, Cesaro, Johnny Gargano, Adam Cole oder auch hauseigene Gewächse wie Velveteen Dream und Roman Reigns. Aber trotzdem wirkt das Produkt oft abgedroschen, langweilig und schal. Woran liegt das denn, wenn das Talent eigentlich vorhanden ist? Nun, die WWE hat ein Problem, und zwar, dass die Einschaltquoten jährlich rasant absinken. Pro Jahr verliert die WWE etwa 10% ihrer Zuschauer. Die jetzigen Zuschauerzahlen der WWE sind in etwa vergleichbar mit denen von TNA zu deren besten Zeiten. TNA. Muss man sich aber geben. Und dabei wird die Company gefühlt immer größer. Zumindest verkauft sie sich so. Vince McMahon hat immerhin einen Net Worth von knappen 3,4 Milliarden Dollar, der Börsenkurs steigt, kein schlechter Start. Aber was sind denn jetzt die Probleme der WWE? Zum einen das Produkt und dann die Auslegung. Also, Punkt 1. Das Booking und dessen Folgen. Charakteristisch für die WWE ist das aus dem Boden stampfen von kurzlebigen Fäden, die meist einen, vielleicht zwei Monate überdauern und oft auch blödsinnige Gründe haben. Ich meine, Chris Jericho und Dean Ambrose haben mal über eine Jacke und eine Topfpflanze gefädet. Die besagte Topfpflanze ging übrigens bei einem Talkshow-Segment kaputt. Aber Felix, höre ich euch sagen, was ist denn das Problem daran? Hauptsache die Leute wresteln gut. Ja, nee, ja, jein. Also, obwohl, wie gesagt, das Roster in keinem Fall wirklich das Problem ist, passiert oft Folgendes. Nehmen wir an, der amtierende Champion soll einen neuen Contender bekommen, der bei der nächsten Großveranstaltung ein Titelmatch hat. Dann passiert oft das, dass, nachdem man sich einen komischen, melodramatischen Grund hat einfallen lassen, der dazu führt, dass man von einer Fehde sprechen kann, Topfpflanze, dann lässt man Contender und Champion vor ihrem Titelmatch einfach schon mal gegeneinander antreten und der Champion verliert. Zack, hat man einen Präzedenzfall geschaffen, in dem der Champ in einem Non-Title-Match verloren hat und so seinen Titel unbedingt verteidigen muss. Das ist jetzt eigentlich völlig hirnrissig, denn ein UFC- oder Box-Champion muss ja auch von seinem Herausforderer nicht zuerst in einem Nicht-Titelkampf besiegt werden, bevor es um den Gürtel geht. Nach dem Titelmatch wird die Fehde meist einfach fallen gelassen und es kommt der Nächste daher und munter geht das Spiel so weiter. Die WWE bookt ihre Shows essentiell so wie eine Sitcom, die lange über ihren Zenit hinaus immer noch weiter und weiter läuft, für jeden sofort erfassbar sein muss und keine langfristigen Ziele verfolgt. Also im Endeffekt wie The Big Bang Theory oder Die Simpsons, die mehr oder mehr Staffeln haben, obwohl das Interesse fehlt. Natürlich ist immer mal wieder was Ordentliches dabei, sowohl bei Big Bang Theory als auch bei den Simpsons als auch bei der WWE. Aber je länger man etwas ohne Konsequenz in die Länge zieht, desto schwieriger, langweiliger und zäher wird das Produkt. Ein langfristigeres Booking würde sich dann eher vergleichen lassen mit Dramaserien, die auf ein Ziel hinarbeiten und dann meistens im Staffelfinale auflösen, was dann so passiert. Dieses Longtime-Booking schafft dann auch Stars, weil über einen längeren Zeitraum einzelne Wrestler im Fokus der Handlung stehen. Aber jede Woche schreibt die Creative-Abteilung der WWE Konzepte, legt sie Vince McMahon vor und der setzt erstmal ordentlich den Rotstift an. Das Endprodukt ist dann eben dieses lauwarme 50-50-Booking. Übrigens, das habe ich mir nicht ausgedacht. Jetzt gerade erst hat der Writer von SmackDown gewechselt, weil die den nicht mehr haben wollten, weil Vince McMahon 90% seiner Sachen umgeschrieben hat. Ja. Der Headwriter von Raw ist jetzt auch ein anderer, also die haben einmal komplett die Writer gewechselt. Abgefahrene Sache. Naja, was dabei passiert ist folgendes. Kein Wrestler baut eine Siegsträhne auf, das Produkt verliert an Glaubwürdigkeit, die Wrestler haben einfach kein wirkliches Momentum und vieles von dem, was passiert, ist so egal, weil es eben keine langfristigen Auswirkungen hat. Die WWE schafft es deshalb auch einfach nicht, einen Star aufzubauen, obwohl das Roster so talentiert ist wie beinahe niemals zuvor. Es fehlt einfach ein Megastar. Man denke jetzt an so Namen wie Shawn Michaels, den Undertaker, Bret Hart, aber vor allem Stone Cold, Steve Austin und The Rock, die beiden Aushängeschilder der Attitude Era. Vergleicht man deren allgemeinen Bekanntheitsgrad mit dem eines Roman Reigns oder Seth Rollins, die ja ganz weit oben in der Nahrungskette bei der Promotion stehen, fällt auf, die aktuellen Stars sind eigentlich gar keine Stars. Und das, obwohl sie weder schlecht im Ring noch grundsätzlich unsympathisch sind. Der letzte, dem man diesen gewissen Megastar-Status noch irgendwie hat zusprechen können, ist der mittlerweile im Halbruhestand befindliche John Cena. Aber auch der hat zwar etwas mehr Merch verkauft als andere und war halt auch sehr, sehr präsent in der amerikanischen Popkultur. John Cena! Aber trotz Rolle als Face oft genug wurde er mit John Cena Sucks zum Ring begleitet. Allerdings, Cena bekam eine richtige Megastar-Reaktion. Also immer, wenn Cena auftrat, war die ganze Arena mit dabei. Sei es mit Yay oder John Cena sucks, scheißegal. Tritt heute jemand auf, der zu den Top Guys gehört, ist die Reaktion meist mäßig. Oh, Seth Rollins, yay. Naja, ihr merkt also, irgendwo läuft was schief. Punkt 2. They talk too much. Und auch noch falsch. Backstage-Interviews und Promos sind ein integraler Teil des Wrestling, denn sie umreißen die Charaktere nochmal besser, geben ihnen mehr Tiefe und den Wrestlern Gelegenheit, sich zu profilieren und selbst darzustellen. Jesus! Aber in der WWE wird beinahe jedes Match eingerahmt von einem Interview-Segment, einer sogenannten Talkshow, wo sich Wrestler gegenseitig interviewen oder Backstage-Segmenten und alles. Nicht zu vergessen die Hype-Vignetten und den ganzen Rest. Eine Raw-Show besteht so aus ungefähr 6 bis 7 Matches pro Abend in einem Zeitraum von 3 Stunden. Bei 6 Matches, und das ist jetzt mal so ein Mathebeispiel, und ich bin echt schlecht in Mathe, aber das hat funktioniert. Bei 6 Matches würde das effektiv bedeuten, dass jedes Match 30 Minuten lang sein könnte. Gut, sagen wir, jedes Match ist 20 Minuten lang und am Ende wäre eine Stunde übrig, in der man nur reden kann. Die letzte Raw-Show zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hatte insgesamt 7 Matches mit einer Gesamtlaufzeit von, Trommelwirbel, 65 Minuten. Also etwas über eine Stunde Wrestling und 2 Stunden Angles, Angles, Angles. Das macht Raw zu einer derartig anstrengenden Sache, weil man ja nicht einfach nur das Wrestling gucken kann, sondern die teilweise auch wirklich arbiträren Talkshows sehen muss. Sich dann aber immer mal wieder fragt, warum eigentlich? Denn wie auch das Geschehen im Ring haben die Stories aus den Talkshow-Segmenten keinerlei langfristige Bedeutung und es ist alles so egal. Gleichzeitig fehlt eben das Storytelling im Ring. Das, was bei anderen Promotionen zu einer Kunstform erhoben wird und was die Hauptaufgabe eines Wrestlers sein sollte, verliert in der WWE immer mehr an Bedeutung. Beispiel. Kaum noch sieht man einen Wrestler mit einer Strategie in ein Match gehen. Strategie muss dabei nichts Hochtrabendes sein, da reicht, mein Finisher ist ein Submission Move am Bein. Ergo, ich bearbeite die Beine meines Gegners. Oder, mein Gegner ist mir technisch überlegen, ich versuche ihn jetzt einfach schnell zu verprügeln, damit das nicht zum Tragen kommt. Im Gegensatz dazu hauen sich halt die WWE-Wrestler häufig, nicht immer, schöne Moves um die Ohren, aber die Stringenz fehlt. Auch der langsame, psychologisch so wichtige Matchaufbau wird oft verkürzt und durch Signature-Manöver ersetzt. Dann argumentiert man, das ist das, was die Leute sehen wollen. Und ja, bis zu einem gewissen Grad habt ihr ja damit recht, aber man weiß doch auch, dass so viele Wrestler im Roster jeden Abend gute bis sehr gute Matches haben könnten und einige definitiv das Zeug zum Star hätten, dann fragt man sich eben, warum man denen die Chance nicht gibt, indem man alles, was man tut, so quasi auf eine Sache runterbricht. Naja. Punkt 3. Ein weiterer Faktor, der Kommentar. Kann ich eigentlich so stehen lassen, glaube ich. Naja, allem voran, WWE-Urgestein Michael Cole ist seit Jahren eigentlich weniger Kommentator als Werbemaskottchen, weil er nicht müde wird, Sponsoren, Events oder WWE-Produkte zu pitchen. Generell ist Werbung bei der WWE ein ganz großes Thema. Natürlich, Raw läuft im Fernsehen gibt es Werbung, das ist okay. SmackDown läuft im Fernsehen gibt es Werbung, das ist okay. Das ganze Produkt läuft im Fernsehen gibt es, ja, na gut. Aber oft genug beginnt ein Match und damit auch die Werbung. Es wird dann nämlich Sekunden nach Matchbeginn weggeschaltet und man darf sich anschauen, was derzeit bei KFC im Angebot ist. Spoiler, eimerweise Hühnchen aus dem Mixer. Ab und an kommt man auch von einer später im Match gesetzten Werbepause zurück und zack, bumm, Dings, sind komplett Sachen anders und als vorher und gerade wird irgendwer gepinnt und zack, Match vorbei, fertig. Aber das ist doch doof. Könnt ihr die Werbung nicht machen, während die reden? Nein, natürlich nicht, weil das ist ja wichtig. Nur es ist so egal. Da möchte ich dann lieber das Match sehen, denn das ist meistens noch besser als das, was mir so außerhalb des Rings gegeben wird. Na gut, Punkt 4, der Umgang mit Talent. Was ich jetzt so als Punkt 4, der Umgang mit Talent. Das sind so im Grunde die Hauptprobleme der Promotion. Aber auch in NXT, in ihren von Jon Moxley so passend betitelten Super-Indies, haben sie einen unglaublichen Talentpool, der aber von Zeit zu Zeit ins Main-Roster kommt, nur um da dann zu vergammeln. So ging es nun schon vielen Menschen. Tyler Breeze, der mittlerweile wieder bei NXT ist und sich da ganz gut schlägt. Samoa Joe, der nie den Status erreicht hat, den er hätte gebrauchen können. Neville, also Adrian Neville hieß der damals, dann hieß er nur noch Neville, jetzt heißt er Park. Bobby Roode, der jetzt Robert Roode heißt und irgendwie mit Dolph Ziggler rum am Bimmeln ist, egal. Allen Mitgliedern von Sanity, mit kleiner Ausnahme von Nikki Cross, die ist momentan wenigstens noch relevant, aber. Die Vault Villains, ein unglaublich dominantes Tag-Team in NXT, wunderbar, die waren over wie Fick, kommen ins Main-Roster und sind dann irgendwann nur noch einer. Und Adrian English ist halt jetzt Adrian English. Nun gut. The Revival. Aua. American Alpha, auch wieder so ein Tag-Team, super over bei NXT, mega krass. Und jetzt sind sie, ja, gibt's sie eigentlich noch? Also als Tag-Team nicht mehr, aber so einzeln? Shinsuke Nakamura betrifft das übrigens auch, denn der hat nicht nur im Entferntesten so eingeschlagen wie in Japan. Das liegt nicht an seinem Englisch. Das liegt einfach ganz stark daran, dass wenn Vince McMahon dich nicht mag, du keine Chancen hast, in der Promotion jemand zu werden. Also, je muskulöser und größer ein Wrestler ist, desto besser sind seine Erfolgschancen bei Vince. Und damit auch in der WWE. Der hilft dir dann oft weder Charisma noch In-Ring-Fähigkeiten. Wenn Vinnie Mac dich nicht mag, dann kommst du nicht nach oben. Selbst wenn du muskulös und groß bist. Ein gutes Beispiel dafür ist Cesaro. Der ist seit Jahren bei dieser Company, hat im Title Picture nie wirklich eine Rolle gespielt und hat trotzdem konstant gute Matches. Ich meine, jetzt hat er neulich bei NXT UK ein Pay-Per-View-Match gehabt, bei NXT UK Takeover Cardiff. Takeover. Dave Mastiff würde das gefallen. Na gut, hatte ein Match bei Takeover Cardiff und das war wirklich, wirklich gut. Er hatte auch absolut das Zeug dazu, ein Star zu sein, aber allein Cesaro wird dementsprechend nicht eingesetzt. Wenn ich Cesaro wäre, hallo Cesaro an dieser Stelle, Grüße gehen raus. Wenn ich Cesaro wäre, ich wäre schon lange weg. Also vielleicht sind die Leute einfach so cool, dass er da unbedingt bleiben will. Ich weiß es nicht. Aber Cesaro in Japan beim G1, nice. Nice. Naja. Stattdessen, dass man irgendeinen von denen benutzt, wie auch immer, was weiß ich, du kannst ja Cesaro auch wunderbar als Heel booken, ist einer der prominentesten Heels der WWE momentan Shane McMahon, Vince McMahons eigener Sohn. Nun, hier habe ich mal einen kurzen offenen Brief an Shane McMahon verfasst. Lieber Shane, du hattest deine Momente und du bist einfach aus Adamant. Du gehst nicht kaputt und du hast schon so viel eingesteckt. Respekt dafür und danke. Aber 2019, in diesem Roster, bist du absolut kein Main-Eventer und wirst nie einer sein. Bitte geh einfach Backstage und bleib da. Als Authority-Figure, voll gut. Als Authority-Figure, die ab und zu mal einen crazy Bump nimmt, voll gut. Kein Main-Eventer, niemals, nie. Mals. Mit freundlichen Grüßen, das Wrestling-Publikum. Eine schöne Überleitung übrigens zu Punkt 5, Nostalgie. Die WWE schreibt ihre eigene Geschichte und das gern mit viel Gold, Glitter, Glamour und Erfolg. Ebenso, genauso wie Donald Trump zum Beispiel behauptet, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, wird die WWE nicht müde zu betonen, wie toll sie eigentlich ist. Ein ganz entscheidender Faktor ist dabei die Nostalgie und Rückbesinnung auf die Attitude Era. Damals, als man noch Austin und The Rock hatte und Michaels und einen fitten Undertaker. Da war alles Regenbogen und Sonnenschein. Beziehungsweise Bierfontäne und Bad Attitude. Das zumindest behauptet die Firma gern. Nur stimmt das halt nicht. Das Roster zur Zeit der Attitude Era war vom In-Ring-Können her eigentlich fast durch die ganze Bank schlechter als heute. Die Main-Events, die waren gut. Die Fehde Austin McMahon, die hat gezogen und war insgesamt ganz cool, aber das Gesamtprodukt war stellenweise großer, großer, großer Müll. Man denke nur daran, wie Frauen damals behandelt wurden in der WWE und man kann sich vorstellen, wie das effektiv war. Aber nein, früher war alles besser. Früher waren zumindest die Quoten noch besser und man hatte eben noch echte Stars. Was macht man also? Richtig. Man wärmt die Stars bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf. Kein einziges WWE-Großevent vergeht ohne einen Gastauftritt von Menschen wie Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Mick Foley, Kevin Nash und Scott Hall und mittlerweile auch wieder Hulk Hogan. Man sonnt sich in den Glory Days und klammert sich gefühlt etwas zu eisern an der guten alten Zeit fest. Das Problem ist, Steve Austin ist auch 2019 noch so over bei dem Publikum, dass das zuweilen sogar funktioniert. Aber wäre das nötig, wenn man seinen eigenen jetzigen Wrestlern ordentlich was geben würde, um sie aufzubauen? Sicherlich nicht. Und wie das so ist mit in der Mikrowelle aufgewärmten Essen, einen Tag später geht's noch, aber spätestens wenn man die Reste den zweiten Tag hintereinander aufwärmt, sollte man doch nochmal drüber nachdenken, ob man nicht lieber was Neues kochen will, denn wenn die Pampe erstmal schimmelt, dann schmeckt's halt wirklich, wirklich scheiße. Kleine Anekdote dazu. Stone Cold Steve Austin ist jetzt bald wieder im Madison Square Garden, um einen Title-Match-Contract zu unterschreiben. Was, so, einfach nur, weil der Name ziehen soll. Der Trailer für WWE 2K20, ja, ein aktuelles WWE-Videospiel. Die prominentesten Figuren in diesem Trailer sind Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, Sting, Hulk Hogan und Shawn Michaels. Und Becky Lynch. Aber Becky Lynch ist die einzige, die wirklich relativ, ne, so. Und sie machen auch noch Witze darüber. Sie so, ja, schon gut, dass jetzt eine Frau The Man ist. Es gibt ja keinen Zweifel, wer damals The Man war. Und dann stehen diese ganzen, in Anführungszeichen, Legenden da nebeneinander, ja, und sehen halt aus. Und man merkt auf einen Schlag, was falsch läuft bei denen. So, naja. Punkt 6 des Pudels Kern, wie Goethe sagen würde. Warum gibt es jetzt aber all diese Probleme? Ich zitiere hier mal den großen Philosophen Phil Brooks, besser bekannt als CM Punk. Sometimes I think the WWE would be better off after Vince McMahon's death. Das klingt jetzt fies und ich wünsche niemandem den Tod, aber es wird mit jeder Woche offensichtlicher, wie ungeeignet Vinnie Mac ist, im Jahre 2019 noch kreative Entscheidungen in einer Wrestling-Show zu übernehmen. Der Mann hatte seine Glanzzeit und war ein Visionär, ein geldgieriger, sexistischer und rassistischer Visionär, aber er war ein Visionär. Aber das ist er längst nicht mehr. Immer mehr wird deutlich, was eben dieser Mann nicht kann. Und das ist konklusive, sinnvolle, kreative Entscheidungen zu treffen. Aber oft genug hat er eben das letzte Wort. So entstehen viele der hier aufgelisteten Probleme überhaupt erst auf Vince McMahons Schreibtisch. Die gescripteten Promos schreibt er teilweise selbst. Die Storylines überarbeitet Vince nochmal. Die alten Jungs holt er ran und so weiter und so fort. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir schon mehrfach angeschnitten haben. Vince McMahon mag keine Konkurrenz. Dabei ist ein ganz wichtiger und richtiger Grundsatz immer schon gewesen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Natürlich in Maßen, aber nichtsdestotrotz stagniert die WWE auch deshalb so, weil sie keinen Grund haben, etwas zu ändern. An der Börse geht es ihnen gut, die Einschaltquoten sind halt lala, aber im Großen und Ganzen besteht keine Notwendigkeit, ein überzeugendes Produkt zu liefern. Es ist halt meistens die Alternative WWE oder gar kein Wrestling. Und die Leute, die dann wirklich noch Wrestling-Fans sind, gucken vielleicht auch so Sachen wie New Japan, aber gucken dann auch WWE und regen sich über das Produkt auf. Fakt. Aber was sollen sie denn sonst machen? Das kommt jetzt. All das ist im Begriff, sich zu ändern, denn mit All Elite Wrestling geht ein neuer Stern am amerikanischen Wrestling-Himmel auf. AEW ist eine von dem Multimilliardär Shahid Khan, dem reichsten Pakistani der Welt, ist kein Witz, gegründete Wrestling-Promotion. Der hat nicht nur etwa den doppelten Net Worth von McMahon, sondern ihm gehören auch noch die Jacksonville Jaguars und die englische EFL-Truppe Fulham FC. Und eben jetzt All Elite Wrestling. Die Promotion gründete sich um Cody Rhodes, die Young Bucks und Kenny Omega, die zuvor bei New Japan als The Elite ein Teil der Bullet Club-Fraktion waren. Diese vier sind allesamt Vizepräsidenten der Company, während Präsident Tony Khan, der Sohn von Shahid Khan, die wirtschaftliche Seite der Geschichte kontrolliert. Mit Namen wie Kenny Omega und Chris Jericho, sowie dem momentan leider verletzten Jon Moxley, ehemals Dean Ambrose, get better soon. Braucht sich das AEW-Roster nicht zu verstecken. Aber inwiefern sind die anders drauf? Nun, zunächst mal konzentriert sich die AEW darauf, ein stimmiges Produkt auf die Beine zu stellen, das durch In-Ring-Qualität glänzt und den Wrestlern Freiraum gibt. Sich selbst zu entfalten. Auch die Promos werden den Leuten eben nicht, wie bei der WWE, vorgekaut und mundgerecht abgepackt serviert, sondern von den Workern selbst erdacht. Fazit also, die AEW bietet ihren Wrestlern mehr Spielraum, sich selbst darzustellen. Aber sind die wirklich eine Konkurrenz? Aha, Vergleiche zur WCW bieten sich hier tatsächlich an. Mit Khan hat die Promotion einen Hintermann, der enorme finanzielle Ressourcen bringen kann. Was man schon daran merkt, dass die ab Oktober auf TNT ausgestrahlte wöchentliche TV-Show von AEW ausnahmslos in großen Stadien stattfindet. Eben auf einem Level mit den Shows der WWE. Das Roster ist besetzt von grundlegend talentierten Wrestlern und man unterhält gute Beziehungen zu amerikanischen und britischen Indie-Promotionen sowie der chinesischen OWE, AAA in Mexiko und New Japan Pro Wrestling, wo Jericho und Moxley zusätzlich zu ihren Auftritten bei AEW ebenfalls gelegentlich, also Moxley häufiger als Jericho, aber Mox ist ja auch momentan IWGP US Champion, auftreten. Man hat eben auch einen Primetime-TV-Slot, der zeitgleich mit der neuen Live-Ausstrahlung von NXT auf dem USA Network liegt. Im Endeffekt erinnert die Situation stark an die Monday Night Wars, nur dass hier alles viel, viel schneller ging und direkt größer war. Was sagt denn AEW dazu? AEW hat mehrfach klargemacht, die WWE nicht aus dem Markt drängen, sondern lediglich ein Alternativprogramm bieten zu wollen. Die WWE hüllt sich bislang hauptsächlich in Schweigen. Na gut. Vor welchen Problemen aber steht denn die AEW? Nun, zunächst mal müssen sich die Wrestler der Promotion auf dem amerikanischen Markt profilieren. Cody Rhodes und Chris Jericho sind zwar bekannte Namen, aber die Young Bucks, Omega und Hangman Page sind zwar in Japan und auch in amerikanischen Indie-Promotionen höchst bekannt, aber in Amerika auf dem Mainstream-Markt müssen sie sich noch einen Namen machen. Das ist einfach so eine Sache, jetzt wo das bei All Out das erste AEW-Championship-Match war, war halt die Meinung im Nachhinein gespalten, aber dass jetzt Chris Jericho erster AEW-Champion geworden ist, das hat einen guten Grund. Dieser Grund heißt Marketing. Chris Jericho hat, um ein einziges Beispiel zu bringen, Chris Jericho hat auf Instagram mehr Follower als die ganze Promotion. Instagram ist jetzt nicht die New Yorker Börse oder sowas, aber es ist schon ein relativ guter Einstieg, um zu verstehen, wer bekannter ist. Chris Jericho ist ein großer Name. Chris Jericho kann Werbung machen für AEW. AEW kann Werbung machen mit Chris Jericho. Aber es kann nicht Chris Jericho von der AEW beworben werden, quasi. Ja. Und das Problem wäre, Hangman Page ist zwar ein phänomenaler Wrestler und seine Zeit wird kommen und ich bin mir ganz sicher, dass der im Title Picture nochmal eine Rolle spielt und wenigstens ein, wenn nicht mehrfacher, AEW-Champion wird, aber er zieht nicht so. Außerdem ist Chris Jericho halt noch voll dabei, der erfindet sich gerade komplett nochmal neu, jetzt in seinen späten 40ern, Anfang 50ern, als Brawler, der macht das wunderbar, immer noch am Mikrofon, ein absolutes Genie, klasse Typ, wunderbar. Den haben sie jetzt gebraucht, um damit auch einfach Werbung zu machen. Es geht los in die Fernsehshow. Was unterscheidet die Promotionen AEW und WWE sonst noch? Ein für mich super wichtiger Punkt ist, wie klar die AEW Stellung bezieht zum Thema Homo- und Transphobie. Ein Thema, das gerade im Wrestling leider häufig anzutreffen ist. Die AEW stellt alle ihre Wrestler unabhängig ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität ein. So haben sie beispielsweise Sonny Kiss und Nyla Rose unter Vertrag, die beide immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen haben. Sonny Kiss wegen seines farbenfrohen und extravaganten Auftretens und Nyla Rose, weil sie eben Transgender ist. Die erste Transgender-Wrestlerin der Welt. AEW hat allerdings dazu deutlich Stellung bezogen und steht hinter ihrem Slogan AEW is for everyone. Das finde ich gerade deswegen so wichtig, weil gerade Vince McMahon über die Jahre immer wieder durch sexistische, rassistische und auch homophobe Äußerungen aufgefallen ist. Und die WWE ihre homosexuellen Wrestler nicht thematisiert, sondern ihre Sexualität eher unter den Teppich zu kehren versucht, anstatt sich solidarisch mit ihnen zu positionieren. Dazu muss man auch nochmal sagen, Vince McMahon und die gesamte McMahon-Familie sind alle Republikaner, Freunde von Donald Trump, nur mal so. Die Kommentare auf Social Media, sobald es um Sonny Kiss oder Nyla Rose geht, sprechen übrigens zu großen Teilen für die beiden Worker, aber gerade der konservative Teil der USA regt sich eben gern über den angeblichen Affront auf. Da heißt es dann, ja, ist ja ein Mann, der kann nicht gegen Frauen wresteln. Wo ich so denke, in einem Sport, wo es einen untoten Bestatter gibt, ist das dein größtes Problem, ja? Dass da ein Transgender-Mensch im Ring steht. Furchtbar, hasse ich. Insofern sage ich richtig so, AEW. Solche Menschen möchte man nicht als Fans. Auch die Leute, die sich jetzt im Nachhinein aufgeregt haben. Es kann ja nicht sein, dass bei einem Main Event, bei All Out, beim Titelfight jetzt eine Frau Schiedsrichterin ist. Doch. Das kann nicht nur sein, das muss sein. Das braucht es nämlich. Gibt es im Wrestling viel zu wenig und die AEW tut sich wirklich, wirklich hervor damit, dass sie was tut für die Gleichstellung. Und diese ganzen Leute, die jetzt sagen, nee, das kannst du doch so nicht machen, ja, dann geht halt. AEW is for everyone. If AEW is not for you, then it's your problem. So. Eine Prognose, was werden wir hier in nächster Zeit erleben? Nun, AEW ist gekommen, um zu bleiben, so viel steht fest. Die werden sich etablieren müssen und eben auch alteingesessene WWE-Fans überzeugen, aber gerade die unentschlossenen, mit dem Produkt der WWE weniger zufriedenen Wrestling-Fans könnten sich von der AEW eben mehr angesprochen fühlen. Idealerweise spornt das wiederum die WWE an, ihren kreativen Prozess zu überdenken und sich neu zu erfinden. Und wir könnten einfach ganz, ganz, ganz viel tolles Wrestling erleben, weil beide Companies ihr Bestes geben. Das ist jetzt das Szenario, was ich mir gerne vorstellen möchte. Und damit schauen wir einfach mal in die nächsten Wochen, wenn es losgeht bei AEW auf TNT und NXT auf dem USA Network. Die Wednesday Night Wars.